Mein Thema heute heißt Jesaja, der Prozess gegen Gott. Wir sind ja schon ein bisschen eingeführt worden vom Jesaja, ein schönes Kapitel, was du uns vorgelesen hast. Ich möchte euch mit zwei anderen Kapiteln vertraut machen beim Jesaja. Wisst ihr, es gibt ja auch heute noch kaum eine Gerichtsverhandlung, ohne dass dabei Zeugen gehört werden. Zeugen müssen berichten, was sie gesehen und gehört haben und tragen so wesentlich zur Wahrheitsfindung bei. Zur Zeit des Alten Testaments und auch des Neuen noch, da nahmen Zeugen überhaupt die entscheidende Stelle im Prozess ein. Es gab weder Staatsanwalt noch Verteidiger, wie wir das heute kennen. Die Zeugen entschieden, also die Aussage der Zeugen, unter Umständen sogar über Leben und Tod. Und das war nun so, wenn ein Prozess lief im alten Israel, da forderte als erstes der Richter alle Anwesenden auf, die Kenntnis hatten von der zu verhandelnden Sache, in den Zeugenstand zu treten. Also jeder, der Zeuge war, der es gesehen oder gehört hat, muss etwas aussagen. Und damit niemand etwa aus Feigheit oder Menschengefälligkeit die Aussage verweigerte, wurde am Anfang jedes Prozesses ein Fluch ausgesprochen. Feierlicher Fluch über alle Anwesenden, der folgendermaßen lautete. 3. Mose 5, Vers 1 steht er. Und wenn jemand sündigt, dass er die Stimme der Verfluchung hört, und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gekannt hat, wenn er sich nicht meldet, dann soll er seine Schuld tragen. Das heißt, wer dem öffentlichen Aufruf zur Zeugenaussage nicht folgte und verschwieg, was er gesehen oder gehört hatte, der stand unter dem Fluch. Ja, wer was wusste, musste es sagen, weil ja sonst unter Umständen die Wahrheit nicht an das Tageslicht kam. In den Sprüchen steht so ein ähnlicher Vers, Sprüche 29, 24, wer mit einem Dieb teilt, hasst sein Leben. Er hört den Fluch, zeigt es aber nicht an. Also er weiß was von der Sache, sagt es aber nicht. Auch dann macht er sich schuldig vor Gott. Ja, also wer mit einem Dieb die Beute teilt, er handelt gegen sein eigenes Leben, denn ist klar, ja? Wenn er mit dem Dieb die Beute geteilt hat, dann will er ja nichts verraten. Dann hört er zwar die Fluchandrohung, aber er kann ja nichts sagen. Und weil das so ist, weil also die Zeugenaussage so ein ungeheures Gewicht hat in der Bibel, deshalb bekommt die Aussage im Gesetz so ungeheure Bedeutung, nämlich also in den 10 Geboten, ja, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, so hat es Luther übersetzt. Denn auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin kann jemand sogar zum Tod verurteilt werden, konnte damals. Und das Gesetz, das dem Ganzen zugrunde liegt, das steht in 5. Mose 17, ich will es lesen, 5. Mose 17, Vers 6, auf die Aussage 2 Zeugen oder 3 Zeugen hin soll getötet werden, wer sterben soll. Er darf nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin getötet werden. Die Hand der Zeugen soll zuerst gegen ihn sein, ihn zu töten und danach die Hand des ganzen Volkes und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Also das Gerichtswesen war damals ein bisschen anders geordnet. Das hatte durchaus Vorteile, das klingt hier erstmal ein bisschen schrecklich, aber in Israel gab es nie Folter zum Beispiel. Es wurde nie der Angeklagte selbst ausgeforscht, ja, wie man das in fast allen Staaten der Welt gemacht hat. In Israel haben nur die Zeugen gesprochen. Das war also für den Angeklagten durchaus auch ein Vorteil. Es war freilich gefährlich, wenn die Zeugen sich etwa abgesprochen hätten. Ja, oder wenn nur einer da war und jetzt was ganz Wildes behauptet hat, der hätte ja auch einen zu Tode bringen können. Und deswegen die Regel 2 oder 3 Zeugen und ihre Aussage muss übereinstimmen. Und dann war das so, dass der Zeuge sozusagen mit der Erste sein muss, der das Urteil auch vollzogen hat. Also er musste sich dann auch die Hände schmutzig machen daran. Und wenn ein falscher Zeuge aussagt und wenn man den erwischt hat, da steht 5. Mose 19, eine interessante Aussage, Vers 16, wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn des Ungehorsams zu beschuldigen, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit führen, vor den Herrn treten, vor die Priester und die Richter, die in jenen Tagen da sein werden. Und die Richter sollen die Sache genau untersuchen. Das ist also bemerkenswert, dass also die Sache der Zeugen, die Aussage der Zeugen untersucht werden soll, nicht mal des Angeklagten. Ja, der muss sich rechtfertigen, der über einen anderen was sagt. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt, dann sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Das heißt, wenn der Zeuge jemand anklagen wollte, die Anklage hätte zum Tod geführt und er hat gelogen, das kommt raus, dann trifft ihn das. Es werden mehrere Prozesse in der Bibel geschildert, wo das gerade nicht gemacht wurde. Der schlimmste Prozess war der bei unserem Herrn Jesus Christus. Aber ich will heute aus dem Propheten Jesaja euch einen anderen Prozess vorstellen. Ein Prozess, der genau nach dieser Ordnung abläuft. Also die Zeugen entscheiden über die Wahrheit. Und dieser Prozess, er findet sozusagen nicht in unserer Wirklichkeit statt, aber er ist dennoch wirklich, sehr wirklich. Im Bild eines gewaltigen, universalen Prozesses erinnert Gott sein Volk nämlich an seine Aufgabe, ihr seid meine Zeugen. Es geht in diesem Prozess darum, wer ist wirklich Gott? Das soll festgestellt werden. Also, der lebendige Gott Israels oder die Götter der Völker. Und Gott macht das nicht selber klar, ja, ob er Gott ist oder nicht, sondern er sagt, ihr sollt sprechen. Ihr sagt, ob ich Gott bin oder nicht. Und das ist also eine sehr bemerkenswerte Aussage. Und wir wollen uns 3 Tage sozusagen eines Prozesses anschauen. Der erste Prozesstag. Wir lesen, oder wer mit aufschlagen will, ich lese euch vor, Jesaja 41. Ich lese wieder nach meiner Übersetzung. Jesaja 41 ab Vers 1. Da werden also zunächst jetzt mal alle aufgerufen, ja, die ganzen Prozessparteien. Hört mich schweigend an, ihr Meeresländer, ihr Völker, sammelt Kraft. Dann kommt herzu und sprecht. Wir gehen miteinander vor Gericht. Wer hat den Mann aus dem Osten berufen? Wer schenkt ihm überall Sieg? Wer gibt ihm die Völker preis und stürzt die Könige vor ihm? Wer macht sie vor seinem Schwert wie Staub, vor seinem Bogen wie verwehtes Stroh? Er verfolgt sie, rückt unversehrt vor, berührt kaum mit den Füßen den Weg. Wer hat das bewirkt und getan? Es ist der, der von Anfang an die Menschen in ihr Dasein rief. Ich, Jahwe, bin es bei den Ersten und auch bei den Letzten bin ich es noch. Also das ist sozusagen der Aufruf zum Prozess. Ihr Meeresländer, kommt mal alle herbei. Und jetzt sage ich euch auch gleich was. Ja? Wer hat denn den vom Osten gerufen? Also hier deutet Jesaja an, dass ein König kommen würde. Gemeint ist Kyros der Große, der kam erst 200 Jahre später. Gott hat es schon gewusst. Gott sieht es praktisch schon im Vollzug. So, jetzt geht es aber weiter. Jetzt reagieren die Leute, 5 Vers 5, die Meeresländer sahen es und fürchteten sich. Die Menschen vom Ende der Erde bekamen Angst. Sie machten sich auf und kamen herbei. Sie halfen einander und machten sich Mut. Und jetzt, also wie sie sich Mut gemacht haben, der Kunsthandwerker ermutigt den Goldschmied, der glättet den, der auf den Amboss schlägt, und er sagt von der Lötung, sie ist gut. Dann machte er das Götzenbild mit Nägeln fest, dass es nicht wackelt. Also, das ist die Stärke der Gottlosen, die Stärke der Völker, ja. Sie machen sich Mut, ja, unsere Götzen, die sind schon was. Haben sich Mühe gegeben, die Götzen zu bauen. Und damit die Biester nicht wackeln, dann müssen sie auch noch mit dem Nagel festmachen. Das ist so ein bisschen Spott natürlich auch vom Gott Israels. Aber jetzt kommen sie erstmal herbei. Das ist die eine Partei, die jetzt geschildert war. Also die unübersehbare Masse der Meeresländer. Ich habe es gestern schon erklärt, das sind die Inseln. Also alle Völker, die auf Inseln leben, beziehungsweise die rings um das Meer herum leben, also Küstenländer, die sollten herbeikommen. So, das ist die eine riesige Partei. Letztlich alle Menschen von allen Ecken der Erde. Und dann wendet Gott sich an sein Volk. So, hier ist eine riesige Masse von Zeugen da. Und jetzt seid ihr dran, mein Volk. Vers 8. Doch du, mein Diener Israel, du Jakob, den ich erwählte, Nachkomme meines Freundes Abraham, dich habe ich vom Ende der Erde genommen, aus ihrem fernsten Winkel geholt und habe zu dir gesagt, du stehst in meinem Dienst. Ich habe dich erwählt und dich auch jetzt nicht verstoßen. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und ich helfe dir, ich halte dich mit meiner rechten und gerechten Hand. In Schimpf und Schande stehen die da, die gegen dich gewütet haben. Sie gehen zugrunde wie ein Nichts, die Männer, die dein Lebensrecht bestreiten. Also du kleines Israel, ja, darum geht's. Gott stellt sich zu seinem Volk und er verheißt ihm die, die dein Lebensrecht bestreiten. Ihr braucht bloß mal in die Zeitung zu gucken, wie das funktioniert. Bis heute mit Israel, die das Lebensrecht deines Volkes bestreiten. Gott sagt, sie gehen zugrunde wie ein Nichts. Und er will sein Volk ermutigen, ihr seid meine Zeugen. Ja, seht da, die unübersehbare Masse der Völker, sie sprechen alle nur für ihre Götzen. Und ihr seid meine Zeugen. Lesen wir weiter, Vers 12. Du, also diese Männer, die dein Lebensrecht bestreiten, du wirst sie suchen, aber nicht mehr finden. Die Männer, die mit dir zankten, die Krieg mit dir führten, werden wie Nichts und Nichtigkeit. Denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht. Ich selbst, ich helfe dir. Erschrick nicht, kleines Würmchen, Jakob. Du kleines Häuflein, Israel. Ich helfe dir, ich helfe dir, spricht Jahwe. Dein Erlöser ist der heilige Gott Israels. Das ist wirklich nötig. Ihr braucht ja bloß mal auf die Landkarte zu gucken. Also das sieht man ja kaum. Also wenn man eine Karte hat und der Name Israel, da passt ja nicht mal ins Staatsgebiet rein. Also nicht mal die Buchstaben. Ja? So klein ist das Land gegenüber dem, was riesig um sie herum ist. Voll von Feinden. Voll von abgrundtiefem Hass. Ich glaube, es gab wohl nie ein Volk auf dieser Erde, das so gehasst wurde. Und dennoch sagt Gott, es ist ein gerechter Prozess. Es soll entschieden werden, wer ist Gott? Und auf der einen Seite sprechen die von ihren Götzen und behaupten, sie seien Götter. Und ihr seid meine Zeugen. Jetzt kommt es zum Aufruf, da wird es nochmal direkt gesagt. Vers 21. Stellt euch auf zum Prozess, spricht Jahwe. Bringt eure Beweise vor, sagt der König Jakobs. Schafft sie uns her. Schafft sie her und sagt uns, was geschehen wird. Erklärt, was in der Vergangenheit geschah, damit wir es zu Herzen nehmen und lasst uns erkennen, wohin das führt. Oder sagt uns, was die Zukunft bringen wird. Sagt uns doch, was später kommt, damit wir merken, dass ihr Götter seid. Ja, zeigt uns Gutes oder auch das Böse. Dann starren wir uns an und fürchten uns vereint. Seht, ihr seid ja nichts. Ihr könnt auch nichts. Einen Gräuel erwählt, wer immer euch wählt. Also hier spricht Gott sozusagen die Götzen direkt an. Was könnt ihr denn? Also bitte, dann erklärt uns doch wenigstens mal die Vergangenheit. Dann sagt doch, was damals geschah und was das, was in der Vergangenheit geschah, für Auswirkungen für die Zukunft hat. Bitte, sagt's doch. Oder sagt uns, was noch kommt, was noch niemand weiß. Dann seid ihr Götter, wenn ihr das könnt. Aber bitte, wo sind sie denn? Und dann sagt Gott, Vers 25, ich habe ihn im Norden erweckt und er kam. Der Mann vom Osten, der meinen Namen nennt, Statthalter zertritt er wie Lehm, so wie ein Töpfer den Ton zerstampft. Wer verkündigte das im Voraus, sodass wir sagen könnten, er hat Recht gehabt? Keiner war es, der es meldete, keiner, der es hören ließ. Kein Wörtchen hat man von euch gehört. Also, ja, der erweist sich als Gott, der auch sagen kann, und zwar vorher, bevor es geschieht. Ich weiß noch, ich bin ein bisschen befreundet mit dem Werner Gitt. Manche kennen den vielleicht. Und der hat mir mal gesagt, weißt du, vor der Wende, damals, das hat niemand geahnt. Das hat kein Pfingstler vorausgesagt. Das hat kein anderer Wahrsager vorausgesagt. Niemand in der ganzen Welt wusste das. Hinterher, da wollten es natürlich immer einige gewusst haben. Aber bitte, der Beweis ist, dass man es vorher verkündigt. Oder denkt an dieses schreckliche Ereignis in den Vereinigten Staaten, 9-11, ja, am 11. September, also wo diese Flugzeuge da rein sind, in die Türme der Hochhäuser. Das hat niemand vorher gesagt, niemand. Ereignisse, die die ganze Welt bewegt haben und auch ein Stück verändert haben. Ja, wo sind sie denn, die Götzen? Also wenn sie schon was könnten, dann hätten sie es sagen können. Es gibt ja jedes Jahr so, ich weiß nicht mehr, Jahresanfang meistens, so einen Bericht in der Zeitung, da gibt es so eine Gesellschaft, die also die Wahrsager überprüft und Sterndeuter und sowas, also heute, ja. Es ist immer also Wind. Ja. Es gibt mal einen Zufallstreffer, aber das wissen die selbst nie genau. Wer die Zukunft voraussagt, das ist Gott. Er sagt es uns. Und hier auch, also dieser Mann, der dann angekündigt wird, das wird Kyros sein, der also Israel dann sozusagen die Heimkehr aus der babylonischen Gefangenschaft wieder erlaubt. Zu dieser Zeit, da waren die Babylonier überhaupt noch kein richtiges Volk. Das war also völlig unbedeutend. Da waren also die Assyrer an der Macht. Da waren die also noch gar nicht an die Macht gekommen, geschweige denn, dass die Juden in die babylonische Gefangenschaft geführt hätten. Da sagt es Gott voraus. Der Kyros, er hat ihn sogar mit Namen genannt, also der lag damals noch nicht mal als Quark im Schaufenster. Da war also nichts vorhanden von dem. Der wusste noch nichts, seine Eltern, seine Großeltern wussten noch nichts von dem, dass es den mal gibt. Da wusste Gott, wer das ist und was da passiert. Als erster habe ich, sagt Gott, zu Zion gesagt, seht, da ist es, da sind sie. Ich habe Jerusalem den Freudenboten geschickt. Und sehe ich mich um, niemand ist da. Keiner von diesen Göttern konnte mir raten, keiner gibt mir Antwort auf meine Fragen. Sie alle sind ja nur Betrug, zustande bringen sie nichts. Ihre Statuen sind windig und wesenlos. Das sagt Gott. Das war der erste Prozesstag. So ging es also los. Erstmal so, das wird das Grobe abgesteckt, alle werden herbeigerufen und die Fronten werden geklärt. Zweiter Prozesstag, Jesaja 43. Ich lese ab Vers 8. Es soll vortreten, mein blindes Volk, das doch Augen hat und Ohren, die nicht hören. Alle Völker sind versammelt zum Gericht, alle Nationen herangeholt. Also mit seinem Volk, das ist die nicht so schöne Sache, kann Gott eigentlich keinen Staat machen. Er sagt, was sind das für Typen? Blindes Volk. Die haben zwar Augen, die sehen aber nichts. Die haben zwar Ohren, die hören aber nicht. Bei uns sagt man manchmal, die sitzen auf ihren Ohren. Also sind nicht bereit zu hören. Und trotzdem, das ist sein Volk. Und Gott steht dazu. Und Gott sagt, ihr seid auf meiner Seite. Ihr sollt für mich sprechen. Da sind die Masse der anderen Völker. Gott führt den Prozess, aber er führt ihn auch ganz gerecht, so dass niemand benachteiligt wird. Und er sagt weiter, Vers 9, welcher ihrer Götter hat dies angekündigt? Welche ihrer Weissagungen trafen überhaupt ein? Mögen sie uns Zeugen dafür stellen. Die sollen es hören und sagen, es ist wahr. Also hier merkt man wieder das Prinzip, also nicht der Angeklagte selbst sagt etwas, sondern die Zeugen. Ja, die Zeugen sollen Aussagen machen. Und dann Vers 10, ihr seid meine Zeugen. Er wendet sich zu seinem kleinen Israel. Ihr seid meine Zeugen, spricht Yahweh, und mein Diener, den ich erwählte, damit ihr erkennt und mir glaubt, damit ihr einseht, dass ich es bin. Vor mir gab es keinen Gott und nach mir wird kein anderer sein. Ich bin Yahweh. Einen Retter außer mir gibt es nicht. Ich habe es angekündigt und habe euch gerettet. Ich habe es hören lassen, als noch kein fremder Gott bei euch war. Und ihr seid meine Zeugen, spricht Yahweh. Und ich bin Gott. Und auch in Zukunft bin ich noch dasselbe, Gott. Niemand reißt etwas aus meiner Hand. Was ich tun will, kann niemand verhindern. Also, Israel soll die Taten Jahwes bezeugen. Ja, so ist Israel aufgerufen und letztlich wir auch. Wir sind ja auch sein Volk. Und wir sind eine verschwindend geringe Menge. Also, jemand hat es mal so ausgerechnet, ich weiß es gar nicht genau, ob das stimmt, aber ungefähr so, wenn wir alle, sagen wir mal, alle Evangelikalen in Deutschland, wenn wir alle, sagen wir mal, wählen gehen würden und alle eine bestimmte Person oder Partei wählen würden, wir würden nicht mal 1% zustande kriegen. So wenig sind wir. So wenig. Was ist das schon in der Masse der anderen Welt? Und Gott sagt, ja, und guckt euch an, was seid ihr denn für Typen? Wie stark seid ihr denn geistlich? Da muss man ja manchmal die Augen zumachen. Und wie gehorcht ihr Gott wirklich? Jeder weiß ja, wie schwach man da oft ist, ne? Und doch sagt Gott, ihr seid meine Zeugen. Punkt. Er sagt nicht und nie in der Bibel, ihr sollt meine Zeugen sein. Das wird manchmal so ausgelegt, das stimmt aber nicht. Steht immer da, ihr seid es. Denn Zeuge ist man in dem Moment, wo man was gesehen hat. Ob der Zeuge nun freilich redet oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber man ist Zeuge, generell, sobald man was erlebt hat. Und so macht es Gott auch immer wieder. Israel soll die Taten Jahwes bezeugen. Vers 14. So spricht Jahwe, euer Erlöser, Israels heiliger Gott. Um euretwillen habe ich gegen Babel geschickt und sie als Flüchtlinge hinuntergejagt. Sie und auch die Chaldäer in den Schiffen ihrer Lust. Ich bin Jahwe, euer heiliger Gott, der Schöpfer Israels und euer König. So spricht Jahwe, der einen Weg durchs Meer gebahnt und euch sicher durch die Fluten geführt hat, der ausziehen ließ, Wagen und Pferd, Heer und Held. Nun liegen sie zusammen da und stehen nicht wieder auf, ausgelöscht wie ein verglimmender Docht. Denkt nicht an das, was früher war. Achtet nicht auf das Vergangene. Seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf. Merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an. Schakale und Strauße, die Wüstentiere, ehren mich, weil ich der Wüste Wasser gab und Ströme in der Öde fließen ließ, damit mein auserwähltes Volk zu trinken hat. Dieses Volk, das ich mir schuf, soll erzählen, was ich tat. Das ist ein wunderbarer Satz, finde ich. Dieses Volk, das ich mir schuf, soll erzählen, was ich tat. Das galt für Israel, damals direkt, und das gilt für uns, für jeden von uns. Dieses Volk, das ich mir schuf, soll erzählen, was ich tat. Und was haben wir doch zu erzählen von diesem wunderbaren Herrn und Gott, der seinen Sohn gab für uns? Nun, es gibt natürlich die Schwierigkeit, dass dieses Volk selbst ungehorsam ist. Damals Israel und manchmal leider auch heute die Gemeinde. Und das spricht Gott jetzt an. Und er ist also selbst bereit, Israel gegen sich auftreten zu lassen. Also Gott geht jedes Risiko ein mit seinem Volk. Das ist schon erstaunlich, was er sich da leistet, sozusagen, leisten kann. Vers 22. Und doch hast du mich nicht gerufen, Jakob. Israel, du hast dich nicht um mich gemüht. Du hast mir keine Lämmer zum Opfer gebracht, mich nicht mit Schlachtopfern geehrt. Doch mit Speisopfern habe ich dir keine Arbeit gemacht. Ich habe dich nicht mit Weihrauch ermüdet. Du hast mir für dein Geld kein Würzrohr gekauft und mich nicht mit dem Fett deiner Opfer gelabt. Doch mit deinen Sünden hast du mir Arbeit gemacht. Mit deinen Vergehen hast du mich ermüdet. Doch ich bin es, der deine Vergehen auslöscht. Um meinetwillen gedenke ich deiner Sünden nicht mehr. So ist Gott. Es ist erstaunlich. Ja, selbst bei seinem Volk muss er solche Dinge wahrnehmen. Ich kann mich erinnern an eine Freizeit, die ich mal gemacht habe, damals im Osten Deutschlands. Und da haben wir so eine Tischkerzen gekriegt. Und ich weiß nicht, wie jemand mir das zugeordnet hat oder was der Zufall. Ich kriege genau diesen Vers. Du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Oh wei, deswegen vergesse ich den Vers nicht so schnell. Naja, es ist aber wahr. Mit deinen Vergehen hast du mich ermüdet. Und was sagt Gott? Was hält Gott dagegen? Gegen deine Sünden. Wie du ihn geärgert hast, wie du ihn beleidigt hast, wie du wirklich gesündigt hast. Was hält er dagegen? Er sagt, ich denke nicht mehr dran. Und warum er nicht mehr dran denken kann, das wissen wir vom Neuen Testament. Weil unser Herr Jesus dafür gestorben ist, an unserer Stelle. Wir haben es verdient. Ja, das ist sein Volk. Das sind also nicht die idealen Leute, die praktisch vollkommen sind. Das sind schon erbärmliche Typen manchmal. Und Gott hat uns dennoch erwählt. Das ist das Erstaunliche. Also, und dann sagt er, bitte, komm, klagt mich doch an. Es geht weiter, Vers 26. Klagt mich doch an. Treten wir miteinander vor Gericht. Trag deine Sache vor und beweise dein Recht. Schon dein Urahn hat gesündigt und deine Führer brachen mit mir. Darum habe ich die Führer des Heiligtums entweiht, habe Jakob in den Bann getan und gab Israel der Verachtung preis. Also Gott gegenüber kann nie jemand auf seinem Recht bestehen, auch Israel nicht, auch sein Volk nicht. Nun der dritte Prozesstag. Also jetzt hat er sie erstmal ein bisschen sozusagen klein gemacht. Die sollten nicht angeben können. Und bitte, wenn ihr wollt, ihr könnt selber gegen mich auftreten, sagt Gott. Und dennoch, ihr seid meine Zeugen. Daran hält er fest. Ihr könnt bezeugen, dass ich Gott bin. Die anderen, die machen es mit ihren Götzen. Und ihr, was macht ihr? Jetzt muss er sein Volk erstmal wieder ein bisschen aufbauen. Das ist jetzt Kapitel 44, ab Vers 1. Er macht ihm wieder Mut. Also, doch jetzt hör zu, mein Diener Jakob, und du erwähltes Israel. So spricht Jahwe, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib gebildet hat, der dir hilft. Hab keine Angst, mein Diener Jakob, du, mein erwählter Jeschurun, denn ich gieße Wasser auf das durstige, rieselnde Bäche auf das trockene Land. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus, meinen Segen über deine Kinder, dass sie aufschießen wie Gras nach dem Regen, wie Weidenbäume an Wasserbächen. Der eine sagt, ich gehöre Jahwe. Nach Jakob nennt sich ein anderer. Einer schreibt auf seine Hand, Eigentum Jahwes. Und ein anderer legt sich den Namen Israel bei. Das ist schon eine gute Sache. In den letzten Jahren war es bei manchen jungen Leuten so Mode, dass man sich so ein Bändel um den Arm gebunden hat. Also was würde Jesus tun oder sagen, ne? Auf Englisch. Und ist ja egal, es ist schon gut, wenn man sich so erinnert. Ja, ich gehöre Jahwe. Einer schreibt sogar auf seine Hand, ich gehöre Jahwe. Ja, ich gehöre Gott. Es ist gut, sich daran zu erinnern. So, ihr seid mein Volk. So, ihr steht auf meiner Seite. Und jetzt wieder die anderen. Gott fordert die Gegenpartei auf, Beweise vorzulegen, wenn sie welche haben. Ja, wenn es tatsächlich jemand wagen sollte, zu behaupten, er sei Gott gleich. So spricht Jahwe, Vers 6. Der König Israels und sein Erlöser, Jahwe, der allmächtige Gott. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Wer ist mir gleich? Er soll sich melden, spreche es aus, beweise es mir. Wer ließ von Urzeit an das Kommende hören? Sollen sie uns doch sagen, was alles noch kommt? Und wieder wendet sich Gott zu seinem Volk und ermutigt es gleichzeitig, lasst euch nicht erschrecken und erzittert nicht. Habe ich es dir nicht schon lange gesagt, ihr seid meine Zeugen dafür. Gibt es noch einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich müsste ihn kennen. Alle Götzenmacher sind ein Nichts und ihre geliebten Götzen nützen nichts und ihre Zeugen sehen nichts und werden beschämt. Wie kann man sich nur einen Gott machen wollen? Ein Götterbild gießen, das doch nie etwas nützt. Wer mit so etwas verbunden ist, wird sicher beschämt. Die Kunsthandwerker sind ja auch nur Menschen. Also wie kann denn jemand glauben, dass was der Mensch sich selbst erzeugt, das ist ein Gott? Ja? Also nicht wer mit Gott lebt, wird beschämt, sagt Gott hier ganz deutlich. Egal wie arm und erbärmlich er selber ist. Gott ist groß und wird ihn halten. Wer auf Gott vertraut, wird nicht beschämt. Aber wer auf Götzen vertraut, wer an den Götzen Zufall glaubt zum Beispiel, wer wirklich glaubt, dass alles von allein entstanden ist, was sonst nie passiert. Keiner glaubt, dass eine Armbanduhr von alleine stehen kann. Aber die ganze Welt kann von alleine stehen. Ich würde niemand raten, wenn er seine Abiturprüfung schreibt, die per Zufall zu schreiben. Das wird wohl niemand bestehen, diese Prüfung. Aber die ganze Welt sei durch Zufall entstanden. Millionenmal kompliziertere Sachen. Wer mit Gott lebt, und das gilt für uns alle, der braucht nie Beweise von der Gegenseite zu fürchten. Gott, der die Schöpfung gemacht hat, und Gott, der sein Wort uns gab. Mögen sie sich sammeln, sagt Gott hier, Vers 11 noch. Mögen sie sich sammeln, treten sie vor, erschrecken werden sie und schämen werden sie sich. Und dann macht der Prophet nochmal deutlich, also wie unsinnig das ist, auf selbstgemachte oder auch selbsterdachte Götter zu vertrauen. Vers 12. Der Schmied nimmt ein Stück Eisen und steckt es in die Glut. Dann bringt er es mit Hämmern in die gewünschte Form, bearbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Dabei hungert er sich ab und verliert seine Kraft. Er trinkt kein Wasser und ist ganz erschöpft. Also anscheinend haben die damals, wenn die also Götzenbilder gebaut haben, auch gefastet. Na, und dann wird man schlapp. Man meint, es ist ja was Heiliges. Schwachsinn ist das, nichts Heiliges. Der Holzschnitzer, Vers 13, er misst einen Block ab, umreißt ihn mit dem Stift, zeichnet mit dem Zirkel vor und arbeitet die Form mit Stecheisen aus. Sein Schnitzbild sieht aus wie ein Mensch. Es ist ein Prachtstück von Mann. Dann wird es in ein Haus gestellt. Ja. Vorher fällt man eine Zeder, wählt eine Eiche oder sonst einen stärkeren Baum, pflanzt eine Fichte, die der Regen wachsen lässt. Sie dienen ihm als Feuerholz. Er nimmt davon und wärmt sich damit, heizt ein, um damit Brot zu backen. Oder er schnitzt sich einen Gott und wirft sich nieder vor ihm. Die Hälfte davon legt er ins Feuer, röstet Fleisch in der Glut, sättigt sich daran. Auch wärmt er sich und sagt, mir wird warm. Wie gut das tut. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu seinem Götterbild. Er bückt sich vor ihm, wirft sich nieder und betet zu dem Holz, rette mich, du bist ja mein Gott. Also ihr seht, der hat schon eine scharfe Zunge gehabt, der Prophet Jesaja. Aber er will deutlich machen, was ist das für ein Schwachsinn, etwas anzubeten, was der Mensch selber erfunden hat. Wie kann das nur sein, dass intelligente Menschen so etwas nicht einsehen? Ja, da vertrauen sie heutzutage auf Amulette, die auch Menschen gebaut haben, auf Hufeisen. Und an manchen Mercedes sieht man so ein Ding hängen. Naja, also, manche haben ja Geld als Verstand, muss man da sagen. Manche fürchten sich vor der Zahl 13 oder einer schwarzen Katze. Ich meine, natürlich sind schwarze Katzen zu fürchten. Aber nur, wenn man eine Maus ist. Ja, das ist klar. Und kein Mensch. Jede große Sportveranstaltung hat ihr eigenes Maskottchen. Klar, ist auch Werbeträger. Und manche Fußballmannschaft hat ihren Ziegenbock. Also man sagt sich, sind die bescheuert? Ja, Vers 18. Unwissend sind sie und ohne Verstand. Ihre Augen sind verklebt, dass sie nichts sehen und ihr Herz, dass es nichts begreift. Keiner denkt darüber nach und kommt zu Verstand. Die Hälfte habe ich verbrannt. In seiner Glut backte ich zum Essen Brot und röstete Fleisch und den Rest davon machte ich zu einem Gräuel. Vor einem Holzklotz bückte ich mich. Wer Asche hütet, ist betrogen. Sein Herz hat ihn getäuscht. So rettet er sein Leben nicht. So sagt er nicht, ein Trugbild habe ich in der Hand. Und auch Gottes Volk sollte das bedenken und sich nicht verführen lassen. Vers 21, bedenke dies, Jakob, denn mein Diener bist du, Israel, ich habe dich geschaffen und du stehst unter meinem Schutz. Ich vergesse dich nicht. Wie eine Wolke fege ich deine Verfehlungen weg, wie einen Nebel deine Sünden. Kehr zu mir um, denn ich habe dich erlöst. Versteht ihr, liebe Geschwister, das brauchen auch wir immer wieder. Dieser Satz könnte genauso uns gelten. Kehr zu mir um, denn ich habe dich erlöst. Also, wir geraten schon manchmal auf Abwege. Und deswegen ruft Gott dir das zu. Kehr zu mir um. Ich habe dich ja erlöst. Das ist schon wahr. Bei dir auch. Aber kehr zu mir um. Lass dich nicht treiben. Lass dich nicht verführen von diesem Schwachsinn, der dich umgibt in dieser Welt. Und wenn Gottes Volk gesündigt hat, Gott wird es wegfegen, wie ein Nebel, wie eine Wolke. Der Ausgang des Prozesses ist völlig eindeutig. Vers 23, jubelt ihr Himmel, denn Jahwe hat es getan. Jauchzt ihr Tiefen der Erde, brecht in Jubel aus, ihr Berge, du Wald und deine Bäume. Denn Jahwe hat Jakob erlöst, zeigt seine Herrlichkeit an Israel. Ein Zeuge ist ein Mensch, der sichere Kunde von etwas geben kann. Dieser Zeuge hat es entweder durch eigenes Erleben oder aufgrund unmittelbarer Mitteilung eines anderen Menschen erhalten. Du hast Gottes Wort. Gott, der Herr, hat dir deine Sünden vergeben. Du bist von Neuem geboren. Jedenfalls wird das wohl auf die meisten hier zutreffen. Du hast den Heiligen Geist empfangen. Du hast damit sogar eine Anzahlung auf die Zukunft. Du hast Heilsgewissheit. Du hast Hoffnung. Und was wirst du sagen, wenn andere Menschen in deiner Gegenwart die Götter von Holz und Stein rühmen? Wenn sie eben sagen, ja, was also wichtig wäre, ja, die Götter aus Gummi und Plast und Blech oder aus bedruckten Scheinen. Was wirst du sagen, wenn jemand in deiner Gegenwart sagt, Hauptsache gesund? Ist es wirklich die Hauptsache? Es gibt etwas, was wichtiger ist als Gesundheit. Und es gibt einen, der auch unser Arzt ist. Es ist Gott. Ja, stell dir vor, in diesem Augenblick, du brauchst im Moment noch gar nichts zu sagen, aber andere preisen ihre Götzen, direkt oder indirekt. Und du sollst daran denken, in diesem Augenblick wendet sich praktisch dein Gott zu dir und sagt, du bist mein Zeuge. Du bist jetzt mein Zeuge. Was wirst du sagen? Ich habe dich jetzt dazu in diese Situation gebracht. Du sollst jetzt was für mich sagen. Wirst du sagen können, dass es Wichtigeres gibt als Gesundheit und Geld und Auto? Ich meine, man muss das nicht so dumm wie möglich anstellen. Das hat Gott auch nicht von uns verlangt. Man muss nicht plump von Gott sprechen. Man hat vielleicht auch Angst. Man darf auch noch ein Stoßgebet zum Himmel schicken. Ganz schnell. Herr, hilf mir jetzt, das Richtige zu sagen. Aber sag's! Denn, damit komme ich zum Anfang zurück, wer schweigt, wird schuldig. Gott will, dass geklärt wird in dieser Welt, wer Gott ist. Und er erwartet das von seinem Volk, auch wenn das manchmal ein jämmerlicher Haufen ist. Er erwartet es trotzdem. Und er ist bereit, Schuld zu vergeben. Er ist bereit, uns zu stärken und zu stützen. Aber er verlangt nicht von uns, dass wir was Falsches sagen. Sondern das, was du weißt, das, was du selbst erfahren hast. Wir dürfen ihn um Hilfe anflehen. Aber eins dürfen wir nicht: schweigen. Wer schweigt, macht sich schuldig und die Wahrheit kommt nicht zum Zug. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr.